Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik ist gestern ein Kanzlerkandidat im ersten Wahlgang nicht gewählt worden. Logischerweise auch zum ersten Mal, 6 Stunden später ungefähr dann doch. Aber das, was gestern Friedrich Merz geschehen ist im Deutschen Bundestag, das hinterlässt natürlich Spuren, nicht nur bei ihm. Und über die reden wir jetzt mit Steffen Wurzel in unserem Hauptstadtstudio. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Das hätte ja nicht funktioniert, dass man um kurz nach 3 dann gestern Nachmittag nochmal gewählt hat. Das hätte nicht funktioniert ohne die Zustimmung der Fraktion der Grünen und auch der Linkspartei. Mhm. Auf die hat die Union wahrscheinlich nicht sehr gerne zurückgegriffen, auf diese Zustimmung. Ist jetzt quasi die Brandmauer nach links schon eingestürzt?
Ja, die Rolle der Linken, das ist tatsächlich etwas untergegangen gestern, obwohl das durchaus bemerkenswert war und wohl noch Diskussionen auslösen wird. Vielleicht nochmal kurz, was passiert ist. Also Friedrich Merz ist ja gestern Vormittag im ersten Wahlgang gescheitert und um dann noch am selben Tag, das war ja das große Ziel, um eben ein Zeichen zu setzen, es geht hier voran, um am selben Tag direkt nochmal abzustimmen, dafür brauchte es eben eine Zweidrittelmehrheit, um die Geschäftsordnung, die sogenannte des Bundestags, zu ändern. Und dafür brauchten Union und SPD die Grünen und eben AfD oder Linke. Klar, mit der AfD wollte man das nicht machen und deswegen sahen wir etwas sehr Interessantes gestern im Bundestagsgebäude am frühen Nachmittag. Heidi Reicheneck, Co-Fraktionschefin der Linken auf der Bundestagsfraktionsebene, verschwand in ein Büro mit Jens Spahn, Fraktionschef CDU-CSU, und mit Alexander Dobrindt, der neue Bundesinnenminister von der CSU. Und die kamen nach einiger Zeit raus und hatten eben die Vereinbarung gefunden, dass alle 4 Fraktionen, CDU, CSU, SPD, Grüne und Linke, gemeinsam diese Bundestagsgeschäftsordnung entsprechend ändern. Und das entscheidende Detail ist, jetzt wird's was für Feinschmecker, die Linken stimmten dieser sogenannten Fristverkürzung nicht einfach nur zu, sie brachten sie gemeinsam ein. Also die standen quasi mit auf dem Briefkopf als gleichberechtigt Partner der anderen genannten Parteien. Und darauf, dass sich CDU, CSU darauf eingelassen haben, ist etwas Besonderes. Es gibt ja bei der Union diese Beschlusslage, dass mit den Linken nicht zusammengearbeitet wird. Insofern kann man wirklich, ja, das, was gestern passiert ist, durchaus als Aufweichen dieses sogenannten Unvereinbarkeitsbeschlusses mit den Linken bezeichnen. Wobei, bei CDU, CSU will man davon natürlich nichts hören. Da relativiert man das und sagt, das war ja nur sozusagen ein formales Ding und keine inhaltliche Abstimmung. Aber die Diskussion könnte da jetzt durchaus wieder lauter werden in dieser Hinsicht.
Ich frage mich auch, ob eine andere Diskussion geführt wird. Es ist ja eine geheime Wahl. Man kann nicht wirklich wissen, wer da nicht mit für Merz gestimmt hat, vor allen Dingen auch in der ersten Runde. Aber wird man nicht jetzt doch versuchen, die Abweichler ausfindig zu machen?
Na, tatsächlich betonen das natürlich alle. Hey, das war eine geheime Wahl und das ist ja auch gut so, diese wichtige Wahl geheim zu machen. Stichwort Gewissensentscheidung aller Abgeordneten. Man muss und kann aber nüchtern feststellen, dass es natürlich sowohl bei der SPD als auch bei der Union für zahlreiche Parlamentarierinnen und Parlamentarier verschiedenste Gründe gab und gibt, missmutig zu sein. Vielleicht deswegen eben diese Abstimmung. Das geht los bei der Unzufriedenheit einzelner Landesverbände der CDU über das von Friedrich Merz aufgestellte Regierungsteam. Dann natürlich in der Union weiterhin auch teils große Unzufriedenheit über Friedrich Merz 180-Grad-Wende bei der Finanzpolitik, Stichwort Schuldenbremse. Und dann natürlich auch bei der SPD Unzufriedenheit teilweise, trotz der relativ deutlichen Zustimmung bei der Parteibasis zum Koalitionsvertrag. Dennoch, die Jusos etwa, die klagen ja darüber, dass man bei der Union, dass man mit der Union bei den Koalitionsverhandlungen sich habe über den Tisch ziehen lassen. Kann man Fragezeichen dahinter setzen, aber die Stimmen gibt es. Und dann natürlich auch in der SPD der nach wie vor immer noch große Groll gegenüber Friedrich Merz wegen dessen gemeinsamer Abstimmung mit der AfD Anfang des Jahres in der Migrationspolitik. Also, da kommt einiges zusammen. Und ich finde, was auch gestern etwas untergegangen ist, dieser Denkzettel gestern, der ging ja nicht nur an Friedrich Merz, den hat ja auch sein Stellvertreter im Kabinett abbekommen. Also SPD-Co-Chef Lars Klingbeil, der Vizekanzler, dessen Personalpolitik hat ja auch gelinde gesagt nicht allen gefallen in der SPD.
Wie ist Ihnen denn Friedrich Merz dann nachher vorgekommen bei seinen ersten Interviewauftritten nach der zweiten Wahlrunde?
Naja, es war, glaube ich, klar, dass Friedrich Merz gestern während und nach diesem Wahlchaos sich nicht anmerken lassen wollte, irgendeine Art der Enttäuschung oder der Ungeduld oder des Ärgers. Insofern passt das ins Bild, dass er danach in den Fernsehinterviews am Abend demonstrativ natürlich den Fokus nach vorne gelegt hat, nach dem Motto Schwamm drüber, weglächeln. In diesen Fernsehinterviews sagte er ja sinngemäß, das sei alles kein Zeichen des Misstrauens gewesen, sondern einfach ein ehrlicher Tag. Diese Formulierung hat er verwendet. Aber klar ist natürlich auch, dieser Tag gestern wird in Erinnerung bleiben. Das gab es einfach noch nie vorher in 76 Jahren Bundesrepublik. Und hey, es stehen ganz wichtige Entscheidungen an, für die es Mehrheiten braucht. Zum Beispiel in der Verteidigungspolitik, Stichwort Wehrpflicht, bei der Asyl- und Einwanderungspolitik natürlich. Wenn es da wieder so wackelig wird, dann wird das eine anstrengende Legislaturperiode.